Kehren wir nun zurück zu unserer im Entstehen begriffenen materiellen Erde. Erde und Mond haben durch die gewaltige Kollision der beiden Himmelskörper Gaia und Theia ihre endgültige Form gefunden. Der durch den Einschlag teilweise aufgeschmolzene Erdmantel ist wieder erstarrt und einschlagende Kleinkörper erzeugen vorübergehende immense Treibhauseffekte, die die inzwischen eingetretene globale Vereisung beenden. Im Erdmantel ist die Temperatur durch radioaktive Zerfallswärme, wir erinnern uns an die Urkraft der schwachen Wechselwirkung und des darin manifestierten Wesens des Bewusstseins und Lichts, inzwischen so weit angestiegen, dass die sogenannte Mantelkonvektion einsetzt. Ein Wärmetransportmechanismus, bei dem heißes Material von der Oberfläche des etwa 5400 Grad heißen Erdkerns entgegen der Richtung der Gravitation in die erheblich kühlere Erdkruste transportiert wird. Die Oberfläche der Erde, wenn man so will, die äußere Persönlichkeit unserer materiellen Muttererde, empfängt nun nicht nur Licht und Wärme von der Sonne, sondern auch Wärme und Energie aus seinem innersten Kern. Und dieses Zusammenspiel des Immanenten und Absoluten ist, so können wir als spirituelle Wissenschaftler hinzufügen, ein grundlegendes Prinzip, das sich durch die gesamte Schöpfung, durch die Evolution unseres materiellen Universums zieht. Sonne und Erdkern sind lebendige und in ihrem verborgenen Inneren bewusste Symbole von göttlichem Selbst und innewohnender Seele, von göttlicher Bewusstseinsmacht und Seelenkraft, die die Entfaltung des höchsten Bewusstseins in der Materie voranbringen. Auf der universalen Ebene als Weltgeist und universale Mutter, sowie als Weltseele, im Menschen als individuelles Selbst und individuelle Seele, im Kollektiv als Nationengöttlichkeit und Nationenseele. Mit dem Einsetzen der Mantelkonvektion, dem aktiven Einwirken der materiellen Form der Erdenseele auf die äußeren Wesensteile der Erde, beginnt eine neue Phase der Bewusstwerdung unseres Planeten, der Übergang von der chemischen zur biologischen Evolution. Durch oxygene Photosynthese entsteht erster elementarer Sauerstoff. Und als die Menge von freigesetztem Sauerstoff zu groß wird, um in anderen Elementen gebunden werden zu können, erscheint vor 2,3 Milliarden Jahren freier, ungebundener Sauerstoff in der Erdatmosphäre, der für die meisten damaligen Organismen giftig war und vermutlich das größte Massensterben der Erdgeschichte auslöste. Und wenn wir nun von Sterben statt von Zerfall sprechen und damit unsere Sprachebene wechseln, erkennen wir, dass inzwischen ein wesentliches Ereignis stattgefunden hat. Denn durch gigantische Umwälzungsprozesse, Reibungen, Verschmelzungen und Kombinationen kleinerer Bausteine war Materie plastisch genug geworden, um Leben zu beherbergen. Genauer, damit das Leben aus seiner in der Involution entstandenen feinstofflichen Ebene die Materie an ihrem höchsten Punkt ergreifen, in sie eintreten und das in der Materie eingefaltete Leben im wahrsten Sinne des Wortes wachküssen konnte. Der bislang starren, nur scheinbar toten Materie werden nun die Gesetze des Lebens auferlegt. Kinetische Bewegung, Ausdehnung, Erregung, Begehren, Genuss. Langsam und mühevoll entfaltet sich das Leben in der noch zähen Form, in der Trägheit und Unbewusstheit der Materie. Es versucht sich in allen möglichen Gestaltungen, verwirft einige, führt andere, die im Sinne des evolutionären Bewusstwerdungsprozesses entwicklungsfähig sind, fort, bis schließlich ein weiteres Bewusstseinsprinzip in der belebten Materie ein Gefäß finden und Materie und Leben seine Gesetze auferlegen wird. Das Denken, das Mental, in der materiell-vitalen Verkörperung dessen, was wir heute Mensch nennen. Die Manifestation dieser höheren Bewusstseinsebenen, Leben und Mental, in der Materie hat jedoch nicht nur die Bildung neuer Lebensformen, neuer materieller Körper zur Folge, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf die Materie als solche und auf das Unbewusstsein, aus der Materie und das materielle Universum geboren wurden und aus dem sie zu bestehen schienen. In ihrem ursprünglichen, rein physischen Zustand war die Materie sehr einfach, sehr harmonisch, sehr rein, mit einem innewohnenden Sehnen nach lichtvollem, stillem Frieden anstelle des dunklen Friedens des Unbewusstseins. Mit dem Eintritt der vitalen und mentalen Ebene in die physische Materie, mit der Prägung von Materie durch die Gesetzmäßigkeiten des Lebens und Denkens, aber beginnt nun auch die Materie selbst ein Bewusstsein zu entwickeln. Sie beginnt, zwischen einem bislang ausschließlichen Zustand dunklen Friedens und widrigen Bedingungen, etwa durch Einflüsse und Experimente des Menschen, zu unterscheiden. Sie beginnt zu spüren, wenn sie schlecht behandelt wird. Und vor allem, sie beginnt sich zu erinnern. Jede Erfahrung der Materie wird gespeichert, fest und nachhaltig in die Materie eingraviert. Und diese Prägungen, das ewig anmutende Erinnerungsvermögen dieser einen und unteilbaren Materie, führen zu erheblichen Schwierigkeiten und Herausforderungen im nun anstehenden nächsten Evolutionsschritt, bei der Transformation unseres menschlichen, materiellen Körpers in eine höhere, göttliche Bewusstseinsform. Denn jedes in die Materie herabkommende höhere Bewusstsein trifft nun nicht mehr auf das ursprüngliche, vergleichsweise plastische Unbewusstsein, sondern auf ein materielles Mental mit all seinen jahrtausendealten und trilliardenfach wiederholten negativen Erfahrungen, mit seinen Zweifeln und seinem immer wieder bestätigten Misstrauen. Diese Materie ist nicht mehr formlos, einfach und harmonisch, sie ist kristallisiert, starr, hart und resistent. Sie widersetzt sich hartnäckig und aggressiv jeder Veränderung, und sie ist in ihrer Verweigerung, sich zu verändern, durchaus bewusst und organisiert. Und doch erfüllte diese Vitalisierung und Mentalisierung der Materie einen ganz bestimmten, unverzichtbaren Zweck in der Evolution des göttlichen Bewusstseins. Zwar war die Materie von Beginn an plastisch und lichtvoll und damit für eine Umwandlung bestens geeignet, doch war sie letztlich nicht komplex genug, um einer künftigen, unendlich bewussteren Verwirklichung eine lebendige Gestalt geben zu können. Materie musste geknetet, sie musste aufgewühlt werden, durch Naturereignisse, materielle Experimente, Eingriffe des Menschen, aber vor allem durch unzählige, sich ständig wiederholende Empfindungen und Gedanken. So wurde eine Komplexität in der Materie geschaffen, die in ihrer Begrenztheit und Unbeweglichkeit zwar eine erhebliche Herausforderung für den weiteren Bewusstwerdungsprozess darstellt, die aber als Basis für den nächsten Evolutionsschritt unerlässlich ist. Denn in diesem Evolutionsschritt wird die über Jahrmillionen entwickelte Materie ihre ursprüngliche Harmonie, lichtvolle Einfachheit und Reinheit mit einer unendlichen, freien und unbegrenzt plastischen Komplexität verbinden und vereinen müssen. Eine solch grundlegende Umwandlung aber können Leben und Mental in der Materie in unserem menschlichen Körper nicht herbeiführen. Sie haben lebende Körper und denkende Körperleben hervorgebracht. Sie haben die Materie durch Gefühle und mentale Formationen geprägt und ausgeformt. Doch damit ist ihre Rolle in der Evolution erfüllt. Leben und mental, unsere Emotionen, unsere Bedürfnisse und unser gewöhnliches Denken sind nur eine Phase in der universalen Entwicklung. Vorübergehende Instrumente des göttlichen Bewusstseins, die im nächsten, nun anstehenden Evolutionsschritt durch einen grundlegend anderen Bewusstseinszustand ersetzt werden. Welches Bewusstsein aber wird das uns vertraute Fühlen und Denken in der nächsten Stufe der Evolution ablösen? Und gibt es bereits Anzeichen dieser neuen Spezies jenseits des Menschen in unserer heutigen Zeit? Wenn wir uns an den unterschiedlichen, während der Evolution des göttlichen Bewusstseins entstandenen Ebenen orientieren, so könnte auf die Herabkunft des Mentals und der Lebensebenen in die Materie nun eine Manifestation der höheren spirituellen Welten und der Ebenen des kosmischen Bewusstseins folgen. Und tatsächlich würde eine solche Herabkunft das menschliche Denken und Leben nachhaltig verändern. Reine Intuition, Erleuchtung und kristallene Klarheit würden dem Menschen ungeahnte Höhen lichtvoller Weisheit eröffnen und ihm einen fast unbegrenzten schöpferischen Ausdruck ermöglichen. Sie würden die menschliche Spezies über den Materialismus aktueller Prägung, über einen weitestgehend unbewussten, selbstbezogenen Vitalismus, einen begrenzten und zunehmend ohnmächtigen Rationalismus und auch eine mehr oder weniger weltabgewandte Spiritualität hinausführen. Hinausführen in eine lichtvolle und harmonische Totalität, in ein integrales Bewusstsein, dass das im Menschen tief verwurzelte Sehnen nach einer geeinten Menschheit im Einklang mit den Kräften und Mächten der universalen Natur kraftvoll und nachhaltig verwirklichen würde. Und offensichtlich befinden wir uns aktuell in einer Übergangsphase, die genau diesen Prozess einleitet, die das Zeitalter des vitalen Intellektualismus ablöst und die Türen zu einem in vagen Umrissen bereits erkennbaren Zeitalter der Intuition aufstößt. Allgemeine Orientierungslosigkeit und Sinnsuche, ein weit verbreitetes kollektives Sehnen nach wahrer Universalität, grundlegende gesellschaftliche Umwälzungen, der zunehmende Zusammenbruch alter Traditionen und Konzepte, die immer offenkundigere Absurdität eines überspannten Geflechts von abgrenzenden Regelungen und Gesetzen, das Sichtbarwerden eklatanter Falschheit oder Begrenztheit in fast allen Bereichen unseres kollektiven Lebens. All das sind Zeichen einer Zeit, eines Zeitgeistes, in der die bisherigen Erkenntnisinstrumente und Handlungsmechanismen nicht mehr greifen und nicht mehr greifen dürfen, wenn sich das Neue an ihrer Stelle etablieren soll. Der Übergang in eine neue Ära, in eine neue Phase der Evolution des göttlichen Bewusstseins und das damit verbundene Loslassen von vertrauten, doch letztlich überlebten Wirkweisen, von gewöhnlichen Bedürfnissen und Emotionen, von mentalen Gedankenkonstrukten und etablierten Philosophien und Lebensentwürfen, ist seit jeher eine schwierige Phase für das Kollektiv, wie auch für das Individuum. Es erfordert eine absolute Zuversicht in das Kommende und den Mut, alles Vertraute hinter sich zu lassen und vorbehaltlos und ohne zurückzublicken in das Unbekannte, in ein neues Zeitalter zu schreiten. Und je mehr wir uns dieser Entwicklung hingeben können, je mehr wir loslassen können, umso einfacher und reibungsloser wird sich dieser Prozess für jeden Einzelnen und für die Menschheit gestalten. Doch findet hinter diesem Übergang in ein neues, wahrhaftigeres Menschsein bereits ein weiterer, grundlegender Evolutionsschritt statt. Denn zu welch wunderbaren Ergebnissen die Herabkunft der spirituellen Ebenen in der Menschheit auch führen mag, wie sehr sie unser mentales, emotionales Wesen und sogar unsere Körperfunktionen verändern wird, sie wird in der materiellen Schöpfung kein grundlegend neues Wirkungsprinzip etablieren. Die aus diesen Welten hinabsteigenden Mächte und Kräfte unterliegen, wie lichtvoll und ganzheitlich sie auch sein mögen, immer noch der Wirkweise des Mentals. Ihre Grundmerkmale sind Individualisierung, Fragmentierung und graduelle Zerteilung, wenn auch das Bewusstsein von Einheit in ihnen deutlicher, stärker und klarer vorhanden ist als in der gegenwärtigen Menschheit. Und sie sind, selbst in den höchsten Ebenen des kosmischen Bewusstseins, an die grundlegenden universalen Gesetzmäßigkeiten gebunden, sind ihre ausführenden Instrumente, nicht ihr souveräner Beherrscher und freier Gestalter. Wie großartig, weit und lichtvoll eine spiritualisierte Menschheit durch die Herabkunft dieser höheren Ebenen auch sein wird, es wäre immer noch die Spezies Mensch. Eine Spezies, die dazu bestimmt ist, das mentale Wirkungsprinzip in all seinen Höhen und Facetten in der materiellen Schöpfung zu manifestieren. Der nächste Evolutionsschritt, eine wirkliche, integrale Transformation des Menschen in eine neue Spezies, kann daher nur durch eine Kraft erfolgen, die jenseits dieser Ebenen, jenseits des kosmischen Bewusstseins wirkt und die wir zu Beginn dieses Kapitels als Wahrheitsbewusstsein bezeichnet haben. Wir wissen aus den Notizen und Beschreibungen der Mutter, dass die Herabkunft dieses Wahrheitsbewusstseins in die materielle Schöpfung und in die Erdatmosphäre inzwischen stattgefunden hat und es auf den kollektiven und individuellen Körper entsprechend einwirkt. Wie die ersten Schritte der Transformation des Menschen in eine neue Spezies aussehen, hat die Mutter gegenüber einem ihrer Schüler auf Grundlage ihrer eigenen Arbeit und Erfahrung eingehend und umfassend beschrieben. Zitat: Ich nehme eine Zelle. Es ist eine sehr kleine Zelle wie diese, mikroskopisch, die man nicht mit dem bloßen Auge sehen kann, aber ich besitze diese Kraft und diese Vision. Ich nehme eine kleine, winzige Zelle und öffne sie dem transformierenden Licht des göttlichen Bewusstseins. Dann gebe ich diese unveränderliche, göttliche Freude mit einem niemals schwankenden Frieden in sie hinein und ich fülle sie mit der leuchtenden Macht der göttlichen Realität. Auf diese Weise wird sie in allen Aspekten des Herrn vollständig. Das Licht mit seinem Wissen, die Freude, die die göttliche Liebe bringt, der Friede mit seiner vollkommenen Gleichmut und die Macht, ewig zu bestehen, bis sie sich selbst im höchsten Willen auflöst. So arbeite ich. Ich fülle jede Zelle mit diesem göttlichen Bewusstsein, und dann nehme ich eine andere Zelle, und dann eine andere, und dann eine andere. Ich fülle sie nach und nach in derselben Weise. In den alten Zellen, also in denen die Vergangenheit noch fortbesteht, gibt es nur ein schwaches Glimmern, einen Funken des Göttlichen, während es in den Zellen, die mit dem supramentalen Bewusstsein gefüllt sind, eine Wahrnehmung des Ananda, der Glückseligkeit der Seele gibt, der Seele der Materie, die nach tausenden von Jahren aus ihrer Betäubung der Unbewusstheit erwacht. Ich habe auch mit der Arbeit begonnen, die Organe zu transformieren, die inneren Organe eins nach dem anderen. Ich begann diese Arbeit, damit die äußeren Mittel des Daseins durch irgendetwas nicht mehr länger unvermeidlich sein werden. Die Bedürfnisse der Existenz und der ganze Prozess werden nicht mehr notwendig sein. Sie werden Energie aus der universalen Kraft ziehen. Ich nehme eine Zelle. Ich nehme eine kleine, winzige Zelle und öffne sie dem transformierenden Licht des göttlichen Bewusstseins. Es ist so lebend, so real, so konkret in der Manifestation der Materie, dass, wenn man nur ein wenig dieses Ananda jemandem zum Kosten gäbe, er die ganze Welt vergessen würde. Tatsächlich leben wir heute in einer sehr besonderen, außergewöhnlichen Zeit. Neben der grundlegenden Veränderung des menschlichen Bewusstseins, dem Anbruch eines intuitiven Zeitalters mit seinen Ablösungsprozessen und Herausforderungen, beobachten wir die Transformation des Menschen in eine neue Spezies. Und wir können, während wir gleichzeitig am Prozess einer wahren Menschwerdung und menschlichen Einheit mitwirken, auch diesen nun anstehenden Evolutionsschritt bewusst vorbereiten, an ihm teilhaben. Die neue Welt, die neue Materie befindet sich bereits mitten unter uns, wenn wir sie auch mit unseren gewöhnlichen Sinnen und Erkenntnisinstrumenten nicht wahrnehmen. Wir können unseren Willen und unser Sehnen auf diesen Transformationsprozess ausrichten, uns für die fundamentale Veränderung öffnen, das neue Bewusstsein buchstäblich einatmen und uns von den bereits vergöttlichten Zellen innerhalb der einen Materie anstecken lassen, unseren aktuellen physischen Körper mit dem jenseits des Vorhangs bereits geformten neuen Körper verschmelzen. Die Notwendigkeit und Disziplin der alten spirituellen Wege, der durchaus gefahrvollen Aufstiege in höhere mentale Welten und Ebenen, ist möglicherweise nicht mehr zwingend, ist keine unabdingbare Voraussetzung mehr zur Manifestation dieses neuen Bewusstseins in uns und durch uns. Das neue Bewusstsein ist hier. Und wir können auch schon während dieses Prozesses erste Berührungen der ursprünglichen göttlichen Wonne, Urgrund und Sinn der gesamten universalen Schöpfung hier in unserem materiellen Körper erfahren. An diese Pioniere, die den Aufbruch ins Unerwartete wagen wollen, die bewusst den Schritt zur neuen Spezies, zum Übergangswesen jenseits des Menschen jetzt und hier in ihrem physischen Körper tun wollen, richtet sich die Mutter mit den Worten: Wir sind in einer sehr besonderen Situation, in einer überaus besonderen, ohne Beispiel. Wir sind nun Zeuge der Geburt einer neuen Welt. Sie ist sehr jung, sehr schwach, nicht in ihrer Essenz, aber in ihrer äußeren Manifestation. Sie ist noch nicht erkannt, nicht einmal gefühlt, von der Mehrheit verleugnet. Aber sie ist hier. Sie ist hier und bemüht sich zu wachsen. Das Ergebnis ist absolut gewiss. Aber der Weg dorthin ist ein vollkommen neuer Weg, dessen Spur niemals zuvor gezogen wurde. Niemand ist ihn gegangen. Niemand hat dies getan. Es ist ein Anfang, ein universaler Anfang. Es ist also ein vollkommen unerwartetes und unberechenbares Abenteuer. Es gibt Menschen, die das Abenteuer lieben. Diese Menschen rufe ich und sage ihnen: Ich lade euch zu dem großen Abenteuer ein. Es geht nicht darum, spirituell das zu wiederholen, was andere vor uns getan haben, denn unser Abenteuer beginnt jenseits dessen. Es geht um eine neue Schöpfung, vollkommen neu, mit all den unvorhersehbaren Ereignissen, Risiken, Wagnissen, die sie mit sich bringt. Ein wirkliches Abenteuer, sein Ziel der sichere Sieg, doch der Weg dahin ist unbekannt, und seine Spur muss Schritt für Schritt im Unerforschten gezogen werden. Es ist etwas, das es niemals in diesem gegenwärtigen Universum gegeben hat und das es niemals in der gleichen Weise wieder geben wird. Falls euch das interessiert, nun, dann lasst uns an Bord gehen. Was euch morgen widerfahren wird, ich habe keine Ahnung. Man muss alles zurücklassen, was vorhergesehen wurde, alles, was ausgedacht, alles, was erbaut wurde, und dann sich aufmachen, ins Unbekannte zu schreiten. Komme, was wolle. Voilà. Die bisherige Evolution in unserem materiellen Universum hat gezeigt, dass frühere Lebensformen mit dem Auftreten eines neuen evolutionären Prinzips nicht einfach verschwinden. Menschen, Tiere, Pflanzen und die unbelebte Materie werden auch nach dem Erscheinen der neuen Spezies auf unserer Erde existieren. Sie werden sich jedoch durch die Spiritualisierung der Menschheit und die unmittelbare Einwirkung des Wahrheitsbewusstseins grundlegend verändern. Unbewusstheit, Falschheit und Leid, dunkle Einflüsse und Suggestionen werden zunehmend aus der Schöpfung verschwinden. Bewusstsein, Wahrheit, Licht und Wonne werden an ihre Stelle treten und sich in dem Grad, der ihnen durch die begrenzte und selbstgewählte materielle Form vorgegeben ist, manifestieren. Alle Existenz- und Lebensformen werden der in ihnen verborgenen Göttlichkeit Ausdruck verleihen, die göttlichen Qualitäten in der Manifestation offenbaren. Richtiges Handeln, Stärke und Reinheit, Schönheit und Seligkeit, Weisheit, Harmonie, Fülle, Liebe und Macht werden die Merkmale des neuen Menschen sein. Und auch das Sehnen der unbelebten Materie nach lichtvollem Frieden wird sich erfüllen. Sie wird den göttlichen Aspekt des Seins ohne Verzerrungen in diesem objektivierten Universum spiegeln. Sie wird erfahrbar als Seligkeit des Wesens, die sich dem Göttlichen als Objekt der Empfindung darbietet. Der Dualismus zwischen Geist und Materie, zwischen Gott und Welt, wird dann nicht mehr nur in unserem Denken endgültig der Vergangenheit angehören. Aus Sri Aurobindos Savitri. Die obere Wahrheit wird eine untere erwecken, sogar die dumpfe Erde wird eine fühlende Kraft. Des Geistes Gipfel und die Basis der Natur werden sich dem Geheimnis ihrer eigenen Wahrheit nähern und sich als eine Gottheit erfahren. Der Geist wird durch den Blick der Materie schauen und Materie das Gesicht des Geistes offenbaren. Am Ende dieses Bewusstwerdungs- und Transformationsprozesses wird also eine vollkommen andere Wahrnehmung des Universums, der Erde und auch der Menschheitsgeschichte mit ihren nur scheinbar dualistischen, ambivalenten und disharmonischen Bewegungen stehen. Eine Wahrnehmung, die sich nicht nur in unserem Denken vollziehen, sondern ganz konkret sein wird. Wir werden mit unseren Augen unsere materielle Welt und die Dinge in einer Art vierter Dimension sehen. Sie als Geist in Form, als eine bewusste Ausdehnung seiner selbst und gleichzeitig als Geist in ihnen wahrnehmen, als wahre, sich in Wonne begegnender Vielfalt in der Einheit. Wir werden mit unseren Ohren die Totalität seines Klangkörpers und gleichzeitig alle einzelnen Töne und Vibrationen in ihrer wahren und ursprünglichen Harmonie hören, als Ausdruck des universalen Geistes. Unser physisches Bewusstsein, das Fühlen, wird sich universalisieren. Alle Dinge unabhängig von räumlicher Entfernung und Trennung wahrhaftig berühren können Und all dieses Fühlen und Berühren wird nichts anders sein als die konkrete Erfahrung göttlicher Glückseligkeit. Alles offenbart uns seinen wahren Wert, seinen wahren Platz, seine wahre Relation zu anderen Manifestationen seines Selbstes in ewiger, wonnevoller Harmonie. Und auch der spirituelle Seher und Mystiker findet und entschlüsselt am Südpol der Schöpfung, am Urgrund des Unbewusstseins und Ende aller Welten, dieses letzte Geheimnis. Aus Savitri. Sein Wesen wagte sich in mentallose Leere, unduldsame Klüfte, die weder Denken noch Empfinden kannten. Das Denken endete, Gefühl versagte, seine Seele sah und wusste noch. In winzig kleinen Parzellierungen des Unbegrenzten, nahe den stummen Anfängen von verlorenem Selbst, fühlte er die seltsame, unbedeutende Sinnlosigkeit der Schöpfung materieller Dinge. Oder erstickt in der dumpfen Dämmerung des Unbewusstseins, lotete er das dunkle und bodenlose Mysterium der gewaltigen und nichtssagenden Tiefen aus, aus denen sich ringendes Leben erhob in einem toten Universum. Dort, in der nackten Identität, die das Mental verloren hatte, fühlte er den versiegelten Sinn der empfindungslosen Welt und eine stumme Weisheit in der unwissenden Nacht. Er trat in das abgrundtiefe Geheimnis ein, wo Finsternis grau und nackt von ihrer Matratze äugte, und stand auf dem letzten, verschlossenen Boden des Unterbewussten, wo Sein schlief, seiner Gedanken unbewusst, und die Welt baute, nicht wissend, was es baute. Dort lag die Zukunft ungewusst und wartete auf ihre Stunde. Dort ist das Verzeichnis der erloschenen Sterne. Dort, im Schlummer des kosmischen Willens, sah er den geheimen Schlüssel zum Wandel der Natur. Ein Licht war mit ihm, eine unsichtbare Hand wurde auf den Irrtum und den Schmerz gelegt, bis er zu einer zitternden Ekstase wurde, der Schock der Anmut eines Armes Umarmung. Er sah die Nacht als des ewigen, geheimnisvollen Schleier, wusste den Tod als Keller des Hauses des Lebens, fühlte in Zerstörung den hastigen Schritt der Schöpfung, wusste Verlust als Preis seines himmlischen Gewinns und die Hölle als Abkürzung zu den Toren des Himmels. Dann wurden in der okkulten Fabrik der Illusion und in dem magischen Druckhaus des Unbewusstseins die Formate der ursprünglichen Nacht zerrissen und die Stereotypen der Unwissenheit zerschmettert. Lebend, einen tiefen spirituellen Atem atmend, löschte die Natur ihren starren mechanischen Code und die Vertragsartikel der gebundenen Seele. Falschheit gab der Wahrheit ihr gefoltertes Gesicht zurück. Die Gesetzestafeln des Leides wurden annulliert und an ihrer Stelle wuchsen leuchtende Zeichen. Der unsichtbare Finger des gewandten Schriftstellers schrieb seine flinke, intuitive Kalligraphie. Die Formen der Erde wurden zu seinen göttlichen Dokumenten, zu Weisheit, die das verkörperte Mental nicht offenbaren konnte. Unbewusstsein wurde von der stimmlosen Brust der Welt gejagt, die fixierten Schemata des vernünftelnden Denkens transfiguriert. Bewusstsein in reglosen Dingen erweckend, legte er dem dunklen Atom und der dumpfen Masse das diamantene Skript des Unvergänglichen auf, gravierte in das dämmerige Herz gefallener Dinge einen Lobgesang des freien Unendlichen und den Namen, das Fundament der Ewigkeit, und spürte in den erwachten, frohlockenden Zellen, in den Schriftzeichen des Unaussprechlichen, die Lyrik der Liebe auf, die durch alle Zeiten wartet, und den mystischen Band des Buchs der Wonne und die Botschaft des überbewussten Feuers. Dann pulsierte das Leben rein im körperlichen Rahmen. Der höllische Glanz erstarb und konnte nicht mehr morden. Die Hölle spaltete sich entlang ihrer riesigen, schroffen Fassade, als ob ein magisches Gebäude wieder aufgelöst würde. Die Nacht öffnete sich und verging wie eine Kluft des Traums. In den Spalt des Wesens, ausgeschaufelt als leerer Raum, in dem sie den Platz des abwesenden Gottes gefüllt hatte, strömte eine weite, vertraute und wonnevolle Morgendämmerung. Geheilt waren alle Dinge, die das zerrissene Herz der Zeit erzeugt hatte, und Leid konnte nicht mehr leben in der Brust der Natur. Teilung hörte auf zu sein, denn Gott war dort. Die Seele erleuchtete den bewussten Körper mit ihrem Strahl. Materie und Geist vermischten sich und waren eins.